Guten Morgen. Beten wir erstmal. Vater, danke, dass du hier bist. Danke für deinen Geist, den du zu Pfingsten ausgegossen hast. Danke, dass wir Anteil daran haben. Danke, dass du uns neu begegnen willst. Und wir preisen dich für all das Gute, was du in unserem Leben tust. Amen. Keine Panik, wir kommen vermutlich auf das Thema Pfingsten zurück. Aber erstmal fragen wir uns, was für Auswirkungen hat es eigentlich, wenn ein Mensch Christ ist? Wenn jemand eine persönliche Beziehung zu Christus hat, wir haben uns neulich darüber unterhalten, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und die Frage ist, in welchen Bereichen? Wo überall macht ein Christ mit? Wo überall ist ein Christ beteiligt an dem? Also, der Christ hat Auswirkungen. Im Wesentlichen habe ich 4 Bereiche gefunden im Leben eines Christen, in denen er wirkt in dieser Welt. Der allererste Bereich ist natürlich Sünde. Sünde muss konfrontiert werden und Buße und Umkehr sind nötig. So, weiß noch irgendeiner, was Sünde bedeutet? Was heißt Sünde? Zielverfehlung, genau. Was für ein Ziel? Das Ziel, das Gott in seinem Wort und in seinen Standards vorgegeben hat. Also der erste Bereich, wo Christen gefordert sind, der hat was damit zu tun, dass wir was falsch machen und dass wir es richtig machen sollen. Buße und Umkehr. Was heißt Buße? Heißt das, tut mir leid, schiefgelaufen und dann geht man und tut es wieder? Nein, das Wort Buße beinhaltet, ich will nicht nur sagen, dass es mir leid tut, sondern ich will es in Zukunft anders machen. Bei wem sollen wir diese Sünde bemerken und worauf sollen wir da Acht haben? Bei dem, der neben uns sitzt. Richtig? Ja, auch. Aber auch bei uns. Also, der erste Bereich, Sünde muss konfrontiert werden. Buße, das heißt, jetzt den anderen Weg einschlagen, ist notwendig. Und das zum einen bei mir selber und zum anderen, wenn ich eine Person sehe, die am Standard Gottes vorbeigeht, dann bin ich auch da aufgefordert, der zu helfen, liebevoll zurechtzuhelfen. Also der erste Bereich, in dem ein Christ Auswirkungen haben sollte, ist der Bereich der Sünde. So, war bis jetzt nicht weiter spannend, wusstet ihr. Der zweite Bereich, der hat was mit dämonischen Belastungen zu tun, mit Flüchen und Bindungen. Da ist es Standardausrüstung des Christen. In dem Augenblick, in dem du beigetreten bist, hast du dafür alles bekommen, was du benötigst, Flüche zu brechen, Bindungen zu brechen und dämonische Belastungen auszutreiben. Das ist nichts, was nur irgendwelche ganz besonderen Wesen machen. Ja, jemand, der eine Bibelschule absorbiert hat oder der sonst irgendwie toll ausgebildet ist. Da müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen, weil da gibt es am meisten Unsicherheiten und am meisten falsche Meinungen und Vorurteile und so weiter in diesem Bereich der geistigen Belastung. Was sind Dämonen? Wer kennt welche? Das war nur ein Scherz. Also, was sind Dämonen? Wie würdet ihr das sagen? Gefallene Engel? Also böse geistliche Wesen. Ja, können wir mal sagen. Okay, Derek Prince listet aus der Bibel 5 Eigenschaften auf von einem Dämon. Ein Dämon hat einen Willen. In Matthäus 12,44 sagt er, ich werde in mein Haus zurückkehren. Das ist eine Willensäußerung. Dämonen haben Gefühle. In Jakobus 2,19 glauben die Dämonen und sie zittern vor Furcht. Dämonen haben einen Intellekt. Markus 1,24 sagt ein Dämon, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Dämonen haben ein Ich-Bewusstsein. In Markus 5,9 sagt er, ich bin Legion. Und Dämonen können sprechen. Wenn sie sich eines Menschen bedienen, ganz besonders gut. Gut, also Dämonen, das sind irgendwie so böse geistliche Wesen, mit denen wir zu tun haben. Die Bibel sagt eigentlich dämonische Belastung. Sie sagt jetzt weniger Besessenheit. Und das hilft uns weiter, wenn wir damit konfrontiert sind, weil wir wissen, es muss nicht jeder, der irgendwo mit einem Dämon zu tun hat, mit einem bösen Geist, muss völlig unter Kontrolle von diesem bösen Geist sein. Es gibt auch Leute, die nur ab und zu belästigt werden oder die nur manchmal Probleme haben oder die einen bestimmten Bereich ihres Lebens haben, in dem Schwierigkeiten auftreten. Also das gibt da so Abstufungen. Nur ganz, ganz wenige und vor allen Dingen keine Christen sind völlig besessen. Können Christen überhaupt Dämonen haben oder von Dämonen belastet sein? Ja, warum? Ich habe da mal gehört, ja, da wohnt doch der Heilige Geist, da hat doch ein Dämon gar keinen Platz, oder? Wenn man sich dem öffnet. Es gibt ein völlig unbiblisches Bild, das mir irgendwann mal eingefallen ist. Stell dir einfach vor, du hast einen Hund, so einen netten Straßenköter, ja, Haare stehen in alle Richtungen, aber der sieht treu und lieb aus und der rennt draußen rum und der fängt sich Parasiten ein, ja? Und dann beschließt du, dieses arme Viech von der Straße aufzusammeln und bei dir nach Hause zu bringen. Und gehen die Parasiten davon weg? Nein, du musst sie erstmal dazu bringen, dass sie weggehen. Völlig unbiblisch. Fragt mich jemand, ja, hast du einen biblischen Beleg dafür? Ja, habe ich auch. Simon der Zauberer beispielsweise, der hat sich bekehrt in der Apostelgeschichte und wesentlich später will er die Gabe des Heiligen Geistes mit Geld kaufen und da sagt Paulus, ich sehe, Petrus, da sagt derjenige, mit dem er zu tun hat, ich sehe, dass du gebunden bist von Ungerechtigkeit. Ich sehe dich in Fesseln der Ungerechtigkeit. Also es gibt auch biblische Belege dafür, dass Dämonen nicht in dem Augenblick das Weite suchen, in dem ein Mensch Christ wird. So. Die nächste Frage, die man sich im Zusammenhang mit bösen Geistern stellen sollte, ist, wer kann die austreiben? Wer kann sie wegschicken? Jeder, der eine Beziehung zu Christus hat. Wenn diese Beziehung zu Christus vorhanden ist und so vital ist, dass du an seiner Hand gehst und weißt, was er gerade tut. Darüber hatten wir schon verschiedentlich gesprochen. Andere Frage, wer ist eigentlich alles belastet? Sind das nur ganz, ganz wenige, ganz, ganz böse Menschen? Leute, die in ihrem Vorleben Ziegen geschlachtet haben und das Blut getrunken haben? Oder ist das jeder? Ist jeder, jeder aus seinem Vorleben. Wenn ein Mensch Christ wird, wenn ein Mensch in einer gefallenen Welt aufwächst, dann kann es gar nicht anders sein, als dass er die eine oder andere böse Belastung hat aus dem, was er getan hat, aus dem, was andere an ihm getan haben und aus dem, was seine Vorfahren getan haben. Wenn ein Bastard auf die Welt kommt, steht im Alten Testament, dann soll er nicht in die Gemeinde kommen für 10 Generationen. Das heißt, der Fluch, der auf ihm lag, der dient 10 Generationen dazu, dass diese Familie nicht gesegnet ist. Ich weiß nicht, was meine Vorfahren alles getrieben haben, aber ich bin mir sicher, dass die verschiedensten Dinge, selbst wenn ich als Heiliger so ganz kleines bisschen schlechter als Jesus aufgewachsen wäre, was ich nicht war, aber selbst wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte trotzdem eine Menge an mir dran gehangen aus meinem Vorleben. Ja, bitte. Ein Bastard ist jemand, der unehelich auf die Welt kommt. Das war früher so ein Ausdruck, das ist ja heutzutage relativ normal. Aber zu der Zeit, da war das überhaupt nicht normal und das ist einfach ein Ausdruck dafür. Zwischenfragen bitte immer direkt stellen, nicht hinterher. Danke. Gut. Nochmal ein paar lustige Fragen. Kann man sich selbst befreien? Ja, klar, gut. Gar kein Problem. Gibt keinen Grund, warum nicht. Woran erkennt man, dass der böse Geist weg ist? Frieden im Herzen, ja. Und die Probleme in dem Bereich, in dem sie vorhanden waren, sind weg. Manche verstecken sich auch, ja. Ich habe neulich von einer Befreiung gehört, da sagte, also es war eine junge, nette Frau und die sprach plötzlich mit so tiefer Stimme. Und irgendwann während dem Gebet wurde es dann stiller und friedlicher. Und dann sagte diese tiefe Stimme, ich bin schon weg. Was mich dazu bringt, manchmal sind die Brett blöd. Darf man mit Dämonen sprechen? Ist auch noch sowas, was sehr, sehr variabel gehandhabt wird. Darf man mit Dämonen sprechen? Ich meine, die belügen dich doch. Ja, darf man mit denen sprechen? Jesus hat mit ihnen gesprochen. Er hat gesagt, wieso bist du noch nicht weg? Ganz einfach, wir sind eine Legion. Er hat mit ihnen gesprochen. Ich würde jetzt nicht gerade ihn dazu einladen, eine theologische Diskussion, aber wenn nichts passiert, dann gut. Kann man Ungläubige befreien? Menschen, die keine Beziehung zu Jesus Christus haben? Geht, macht aber nicht viel Sinn. Ich meine, du kannst das Haus von Ungeziefer befreien und dann lässt du Türen und Fenster offen und gehst weg. Ist jetzt nicht wirklich sinnvoll, ne? Du möchtest demjenigen ja helfen. Und wenn er sich im Anschluss daran nicht Jesus Christus zuwendet, dann hast du die Hütte gesäubert und geputzt und dann kommen 7 Bösere wieder. So. Also das zum Thema böse Geister, dämonische Belastungen, Flüche, Bindungen. Und es gehört, wie gesagt, zu unserer Standardausführung. Im Missionsbefehl sagt Jesus nicht, diese Zeichen werden den meisten folgen, sie werden Kranke heilen und sie werden dieses tun, Gift trinken und es wird ihnen nicht schaden. Und ganz, ganz wenige werden dann auch noch böse Geister austreiben, sondern ihr sagt, ihr, wenn ihr mir folgt, das gehört mit dazu. Hängen Sünde und dämonische Belastungen zusammen? Ja, oft. Muss man wissen, wenn jemand sündigt und fortgesetzt sündigt und noch keine Buße getan hat, dann sitzt da manchmal so ein schmollender geistlicher Passagier mit drin und sagt, ich bin ja mal zurecht hier. Und wenn man den dann da rauswürgen will, dann geht das vielleicht, aber es geht wesentlich leichter, wenn der Mensch vorher seine Sünde erkennt und umkehrt. Andersrum genauso, dämonische Belastung. Du sagst jemand, hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Und vielleicht ist es ein Fluch in seiner Familie oder eine dämonische Belastung, die ihn dazu bringt, immer wieder das Falsche zu tun. So, also auf diesen Bereich bin ich etwas ausführlicher eingegangen, dessen, was der Christ tun soll oder wo er Auswirkungen hat, weil es da eben doch die eine oder andere merkwürdige Voreinstellung gibt. Der dritte Bereich ist Krankheiten und Wunden, äußerlich und innerlich, die müssen geheilt werden. Darüber hatten wir verschiedentlich schon gesprochen. Jesus sagt, das gehört mit zu eurem Standardpaket. Betet für die Kranken und sie werden besser. Geheilt. Krankheiten und Wunden, innerliche Wunden, kommen auch daher. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir selbst tun Falsches, wenn wir sündigen. Dann ist das auch schlecht für uns. Das verletzt uns innerlich. Wenn andere an uns sündigen, dann verletzt uns das auch. Oder einfach körperliche Krankheiten. Die Auswahl an Krankheiten ist gigantisch und wir sind die, die Heilung bringen. So, ein vierter Bereich, in dem ein Christ noch Auswirkungen hat, der ist der Bereich der Heiligung. Unser Charakter, der muss in Christi Ebenbild verwandelt werden. Ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Luther hat das wunderschön ausgedrückt. Er hat gesagt, der alte Adam in mir muss durch tägliche Buße und Umkehr ersäufet werden. Und in seinem großen Katechismus hat er dazu gefügt, und siehe da, das Biest kann schwimmen. Unser Charakter muss umgewandelt werden. Du wirst keine Gaben mit in den Himmel nehmen, du wirst keine Salbung mit in den Himmel nehmen, du wirst deinen Charakter mit in den Himmel nehmen. Jetzt ist die Zeit, wo du die Chance hast, den zu verwandeln, umwandeln zu lassen. Ich habe diese 4 Bereiche mal aufgeführt. Wir hatten in vielen, vielen Predigten, nicht von mir, sondern allgemein in letzter Zeit, über diese Themen gesprochen. Nochmal 2 Hinweise. Das eine ist, die Sachen hängen zusammen. Wenn Sünde da ist, Sünde ist ein Einfallstor, ist ein gefundenes Fressen für böse Geister, dann kommen die bösen Geister. Wenn böse Geister da sind, wenn eine dämonische Belastung da ist, eine Bindung da ist, dann kann das eine Krankheit geben und eine Wunde. Die Frau, die so gebückt im Gottesdienst saß, hat Jesus sofort gesehen und gesagt, 18 Jahre hat der böse Geist sie so gebunden gehalten. Das hängt alles miteinander zusammen. Wir werden uns schwer tun, unseren Charakter zu verwandeln. Umgekehrt und so weiter. Das ist alles miteinander verbunden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir an Jesu Hand gehen. Dass wir genau wissen, was er gerade tut. Dass wir wissen, hier, wenn wir beten, hier ist eine Heilung dran. Oder dieser Mensch, der muss Buße tun. Oder dieser Mensch hat schon Buße getan, aber der böse Geist stellt sich doof und sagt, ich bin hier, ich bleib hier. Also das eine ist, wir müssen genau wissen, was gerade dran ist. Und das zweite ist, immer der Blick auf mich, wo stehe ich gerade? Brauche ich noch irgendwo Heilung? Habe ich in meinem Leben noch Dinge, die nicht in Ordnung sind? Und auf der anderen Seite, wo kann ich meinem Nächsten helfen? Wo kann ich meinem Geschwisterchen helfen? Wo sehe ich jemand, der nicht in Ordnung ist, so wie er ist? Und wie kann ich ihm da weiterhelfen? So. Wir hatten ja gesagt, dass ich versuche das irgendwie noch mit Pfingsten zu verknüpfen. Pfingsten steht da, der Geburtstag der Gemeinde, Fragezeichen. Ich möchte keinem so zu nahe treten oder so. Es wird ja immer gesagt, Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Und alle sagen, ja, Halleluja und Happy Birthday und so weiter. Und meine persönliche Einstellung ist, etwas wird davon nicht richtiger, dass viele Leute es sagen. Etwas wird davon richtig, dass es im Wort Gottes steht. Also gucken wir uns mal an. Was ist die Gemeinde? Wenn wir sagen, die Gemeinde ist die Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus als Herrn und Erretter glauben, die eine Beziehung zu ihm haben und die vom Heiligen Geist bewohnt werden. Können wir das so sagen? Heiliger Geist in den Menschen, ein Leib, errettet. Ist das die Gemeinde? Hallo? Seid ihr da? Kann man so sagen, oder? Das ist die Gemeinde. Ja? Nicht? Ihr wirkt jetzt nicht so wirklich so glücklich. Also ein Leib, die glauben an Jesus, haben eine Beziehung zu ihm und der Heilige Geist ist drin. Das ist Gemeinde, oder? Gut. Schön. Wenn wir sagen, Pfingsten war der Geburtstag der Gemeinde, dann hätte ja das da zu Pfingsten gegründet sein müssen. Gut, gab es vor Pfingsten schon Errettete? Ja? Ja, klar. Wen? Beispielsweise? Jünger, die Jünger, ja. Es gibt einige Leute, ja. Apostelkonzil, das war, glaube ich, ein bisschen später. Aber die Jünger, da gibt es so Menschen wie beispielsweise einen Thomas, der gesagt hat, ich glaube nicht, solange ich nicht ihn sehe und meine Hand in seine Wunden lege. Und was passiert ein bisschen später? Jesus tritt zu ihnen und sagt, Thomas, lege deine Hand in diese Wunde an meiner Seite und sieh meine Hände. Und was sagt Thomas? Mein Herr und mein Gott. Oder Maria, die ist am Grab und fragt sich, wo hast du ihn hingelegt? Und dann sagt Jesus, Maria. Und sie kehrt sich innerlich um und sagt, mein Meister, Rabuni. Es gab Menschen, die bereits glaubten. Also dieser Teil, den gab es schon vor Pfingsten. Dann gibt es so eine interessante Bibelstelle im Johannesevangelium. Johannes im 20. Kapitel. Die hat mich lange Zeit verunsichert, nämlich so lange, wie ich geglaubt habe, Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Es ist kurz nach der Auferstehung. Und da trifft Jesus mit den Jüngern zusammen. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger sich versammelten, aus Furcht vor den Juden hinter verschlossenen Türen, kam Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen Hände und Seite. Die Jünger wurden froh, dass sie den Herrn sahen. Jesus sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, da waren sie schon ausgesandt. Als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Dieses Wort, er blies sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Das ist faszinierend. Das ist ein ganz klares Wort der Gegenwart. Da steht nicht, ihr werdet im Obergemach bleiben und dann Heiligen Geist empfangen, sondern er sagt, und hier ist der Heilige Geist, den ihr braucht. Jetzt. Das heißt, in diesem Augenblick gab es die Gemeinde. Das ist der Geburtstag der Gemeinde. Ja, einverstanden? Wenn die Gemeinde aus Christen besteht, aus Menschen, die eine Beziehung zu Jesus haben und die vom Heiligen Geist bewohnt sind, dann gab es in diesem Augenblick schon die Gemeinde. Was ist dann zu Pfingsten geschehen? Das fragen wir uns. Und das ist ganz wichtig, bei solchen Sachen, bei solchen Slogans, wenn jemand sagt, ja, der Geburtstag der Gemeinde. und alle sagen, der Geburtstag der Gemeinde. Dann muss man sich fragen, was ist tatsächlich geschehen, denn das könnte wichtig sein. Es gibt andere Bibelstellen und andere biblische Zusammenhänge, die genauso ein bisschen verdreht und verformt und ein bisschen entfernt wurden von dem, was sie eigentlich bedeutet haben. Und dann glaubt es jeder, aber es könnte wichtig sein, dazu zurückzukehren und zu fragen, was ist das dann? Was ist da geschehen? Ich mache es heute spannend. Jesu Versuchung. Es gibt eine Parallele, Jesu Versuchung. Jesus kam, steht in Lukas 4, Lukas 3 fangen wir an, zum Jordan und wurde getauft. Wurde getauft, Johannes der Täufer sagte, ich hab's nötig von dir getauft zu werden, nicht andersrum. Jesus sagte, lass es so geschehen, damit alles erfüllt wird, was mein Vater gesagt hat. Dann wurde er getauft. Dann kam der Heilige Geist auf ihn herab. Der Heilige Geist war auf ihm, der Heilige Geist führte ihn in die Wüste in Versuchung. Jesus widerstand in der Wüste der Sünde und dann kam er in der Kraft des Geistes nach Galiläa. Wenn wir das nochmal durchgehen. Die Kirche, die Jünger, die hatten eine Bekehrung, die wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt bei dem Anpusten und dann hatten sie noch keine Kraft des Heiligen Geistes. Jesus musste sich nicht bekehren, aber um sich mit den Menschen zu identifizieren, ließ er sich taufen. Der Heilige Geist kam auf ihn herab wie eine Taube, führte ihn in die Wüste, er widerstand der Versuchung und danach kam er in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa. Die Kraft des Heiligen Geistes kam auf ihn. Und über die Jünger, da steht geschrieben, dass er zu ihnen gesagt hat, bleibt in Jerusalem. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet, mit Kraft aus der Höhe. Das war nicht der Geburtstag der Gemeinde. Das war nicht der Moment, wo sich Menschen bekehrt haben. Das war der Moment, wo Menschen, die schon lange bekehrt waren, die 3 Jahre mit Jesus gegangen sind, plötzlich mit der Kraft ausgerüstet wurden, hinzugehen und dieses römische Reich in seiner ganzen gigantischen Größe vom Westzipfel Portugals bis fast Indien zu evangelisieren und das persönlich zu Fuß. Das war die Kraft, die Tote auferweckt hat, die auf sie kam. Der Geist des Herrn kam auf sie. Der Geist des Herrn kam auf Jesus. In dieser Parallele, die ich gerade gezogen habe, bei Jesu Versuchung, da kam Lukas 4, Verse 18 bis 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt er als nächstes, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Wir kennen diesen Vers alle. Das ist das, was ich vorher gesagt hatte. Der Christ hat 4 Auswirkungen im Großen und Ganzen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, zu verkündigen die gute Botschaft. Zu verkündigen, dass die Sünder nicht mehr länger Sünder sein müssen. Zu verkündigen das Evangelium, die beste Nachricht aller Zeiten. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Denen, die in Gebundenheit sind. Denen, die unter der Last von Flüchen stehen. Denen, die von Dämonen belästigt werden und die ihr Leben nicht mehr selber unter Kontrolle haben. Denen soll durch den Geist des Herrn gepredigt werden, dass sie frei sein sollen. Die Blinden, das sind die körperlich Kranken. Die sollen sehen können. Die Zerschlagenen, das sind die, die zerbrochenen Herzens sind, die innerlich krank sind, die sollen frei und ledig sein. Das Gnadenjahr des Herrn, das spricht von der Herstellung des Zustands, den Gott im Sinn hatte, als er geschaffen hat. Da möchte ich nicht tiefer reingehen, stammt aus dem Alten Testament, aber es spricht von Wiederherstellung dessen, was Gott eigentlich gedacht hatte. Dieser Vers, der spricht dann vom Komplettpaket und auch von der inneren Heilung. Die Zerschlagenen, diejenigen, die innerlich zerschlagen sind, deren Herz zerbrochen ist durch das, was sie erlebt haben, Die sollen geheilt werden. So, das ist für diese Welt das rundum sorglos glücklich Paket, gekommen durch uns. Das ist das, was wir haben. Wir sind diejenigen, die heutzutage die Sünde konfrontieren, die Kranke heilen, die böse Geister austreiben und die Heiligung propagieren. Das wäre jetzt der richtige Augenblick, um so einen richtig schönen seelischen Aufruf zu machen. Ja? Wenn wir das alles wollen, dann lasst uns aufstehen und gemeinsam beten und dann und so weiter. Aber das machen wir nicht. Wir sprechen stattdessen von den Kosten. Jesus hat gesagt, bevor du dir überlegst, dass du einen Turm baust, überlegst du, ob du genug Baumaterial hast. Er hat gesagt, bevor du in den Krieg ziehst, überlegst du dir, wo stehe ich in diesem Krieg? Im Kräfteverhältnis 1:2 oder 2:1? Und dann überlegst du es dir vielleicht nochmal. Lasst uns von den Kosten reden. Was wird das kosten? Wenn wir nachher zusammen beten und du stehst auf und sagst, Geist Gottes, komm auf mich und salbe mich zu dieser Aufgabe. Und du bist hinterher nicht bereit, diese Aufgabe auch durchzuführen, wenn Gott dich anstupst, dann wäre es besser gewesen, du hättest nicht gebetet. Ja? Wie ist das mit Sünde konfrontieren? Machst du dich beliebt oder unbeliebt? Unbeliebt. Sünde zu konfrontieren kann einen richtig unbeliebt machen. Wenn du derjenige bist, der immer sagt, das ist nicht in Ordnung, was da getan wird, das macht dich unbeliebt. Wenn du böse Geister austreibst, hält die Welt dich für? Ganz normal. Wenn du sagst, ja, ich glaube, das liegt daran, ich glaube, es gibt böse Geister und ich glaube, die kann man auch brechen und so, dann machst du dich unbeliebt und stellst dich völlig daneben. Hast du schon mal für jemanden gebetet, der nicht Christ war, damit er geheilt wird? Eine extrem spannende Erfahrung. Da wird man plötzlich an die Grenze dessen geschubst, ist das eigentlich wichtig, dass ich gut dastehe oder ist es wichtig, dass derjenige... Eine Arbeitskollegin hat irgendwie mal mitgekriegt, dass ich irgendwie sowas wie Christ bin oder sowas und hat gefragt, ich habe da jemand, die leidet unter Herzattacken und Krämpfen und sie ist das eigentlich arg aufwendig zu beten und so? Und spontan fiel mir ein, ja, das kann ich nur nach viel Vorbereitung, tschüss. Aber wir haben uns dann zusammen hingesetzt und gebetet und der Frau geht es heute deutlich besser, der geht es gut. Und die Arbeitskollegin hat gesehen, gut, diese Beterei ist zwar ein bisschen merkwürdig, aber sie funktioniert, weil die Ärzte vorher schon so ziemlich alles probiert hatten. Aber was ich sagen möchte ist, es ist zum Teil extrem spannend für Kranke zu beten. Heiligung, selbst in christlichen Kreisen. Oh Bruder, hast du dieses Programm? Nein, das habe ich nicht. Möchtest du es? Ja, ich möchte es gerne, aber nicht als Raubkopie. Und plötzlich stehst du ein ganzes Stück nebendran. Ja du, dieser Film da, der ist nicht nur spannend. Ich bin jetzt kein Fan davon, alles auszuschließen und so. Gott hat uns mit allen möglichen Bedürfnissen geschaffen. Und es gibt auch eine gesunde Art und Weise, die zu befriedigen. Aber ich rede von der ungesunden Art und Weise. Ja, dieser Film da, ja ich weiß, also an der Stelle musst du vielleicht vorspulen und an der auch. Und mit deinen Kindern kannst du den nicht gucken, aber der ist gut gemacht. Ja, bringt er mich Christus näher oder bringt er mich ein Stück weiter weg? Oder wie gesagt, es gibt eine gesunde Art, seine Bedürfnisse zu befriedigen, die Gott geschaffen hat, und eine ungesunde. Wenn du sagst, ich will die ungesunde nicht, dann machst du dich zum Teil sehr unbeliebt. So, mehr Kosten. Stell dir vor, du bist gerade abends damit beschäftigt, dich auf dein Sofa zu setzen, deine Füße hochzulegen und dann klingelt das Telefon und dran ist jemand, den du noch nicht mal richtig magst und der Geist Gottes spricht in deinem Herzen, fahr zu ihm hin und bete für ihn. Ist nicht schön. Das sind Kosten. Da muss man sich vorher im Klaren sein, dass das auf einen zukommen kann. Kosten auf seine persönliche Bequemlichkeit zu verzichten. Du wirst mit deiner Menschenfurcht konfrontiert werden, wenn du sagst, ich möchte da gesalbt werden zu diesen Dingern. Es wird unbequem sein. Du wirst dein Lieblingsessen abgeben müssen, irgendwann mal. Du kannst dich lächerlich machen, du wirst dich zum Außenseiter machen. Das sind die Kosten. Der Nutzen ist, Wenn du nicht Sünde konfrontierst, wer wird den Menschen ermöglichen, zum Kreuz zu kommen und umzukehren? Wenn du nicht für Kranke betest, wer wird heilen? Und wer wird klarstellen, dass diese Heilung nicht durch die Macht der Ärzte und die Weisheit und gut, dass wir hier leben, und sondern dass sie letztendlich von Gott kam? Wenn du nicht derjenige bist, der böse Geister austreibt, wer wird diese bösen Geister dann wegbringen? Wenn du nicht vorlebst, wie es ist, Christ zu sein, wer wird es dann tun? Menschen werden sich bekehren, Heilung wird stattfinden, Freisetzung wird stattfinden, wenn du sagst, Geist Gottes, salbe mich dazu. Menschen werden Jesus Christus nachfolgen, und ganz zum Schluss, da wird er sagen zu dir, Recht getan, du tüchtiger und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. So. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, zu verkündigen das Evangelium der Armen. Er hat mich gesalbt zu predigen, gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das ist für mich Pfingsten. Und jeder, der jetzt mag, ist herzlich eingeladen, aufzustehen. Und dann beten wir zusammen und bitten diese dritte Person der Dreieinigkeit, die jetzt hier ist, dass sie in unser Leben auf eine völlig neue Art und Weise hineinkommt. Und jeden, der sagt, ich bin mit diesen Kosten noch nicht ganz im Reinen, möchte ich ermutigen, nicht aufzustehen, denn zu sagen, ich bin bereit, und dann doch nicht bereit zu sein, ist desertieren. Und desertieren ist immer schlechter, als sich nachträglich noch zu melden. So, ja, ein Wort noch zu Sünde und Heiligung. Jemand hat gesagt, ja, muss ich denn nicht ein gewisses Maß an korrektem Verhalten bringen, um mich hier zu melden? Die Antwort ist, nein, du musst ein gewisses Maß an Herz bringen, die das korrekteste Verhalten gebracht haben zu Zeiten des Neuen Testaments, waren die Pharisäer, die Jesus willig angenommen hat und freudig angenommen hat, waren die Zöllner und Sünder. Das ist nichts, was dir im Weg stehen sollte. So. Vater, wir preisen dich dafür, dass du deinen Geist auf die Erde gesandt hast. Jesus, dass du uns nicht als Waisen hier gelassen hast, sondern dass dein Geist hier ist. Geist Gottes, wir laden dich jetzt ein, dass du auf neue Art und Weise in unser Leben hineinkommst. So wie du damals an Pfingsten gekommen bist zu den Jüngern. Nicht auf spektakuläre und äußerlich sichtbare und wundervolle und menschenbeeindruckende Weise, aber auf eine Weise, die genau das tut, was wir hier lesen und was wir sehen und was in unserem Herzen ist. Wir laden dich ein, Geist Gottes, dass du kommst und dass du in uns neu bist mit Kraft, dass du uns salbst mit dieser Kraft, dass wir da, wo du dich bewegst, gute Botschaft verkündigen können. Dass wir da verkündigen können, dass wir das richtige Wort haben im richtigen Augenblick. Und dass Menschen angerührt werden und hineingezogen und hineingeliebt werden in das Reich Gottes, in die Beziehung zum Sohn. Und dass sie frei werden von der Sünde, dass sie frei werden von dem, was sie von Gott trennt. Danke, danke, dass du kommst und dass du da bist. Und wir laden dich ein, dass du uns salbst, den Kranken zu begegnen, Herr. Komm du mit einer Salbung in uns hinein, die die Werke des Teufels zerstört. Menschen, die gelitten haben in dieser Welt. Menschen, die verletzt worden sind. Menschen, die verwundet sind. Menschen, die so weit weg sind von dir, weil sie deine Liebe nicht spüren können. Menschen, die körperlich gebrochen sind, die gebunden sind, die funktionsbeeinträchtigt sind, Herr. Komm du bitte und wirke diese Werke durch uns. Komm mit deiner Kraft in uns hinein. Geist Gottes, Halleluja. Danke dafür, dass bei dir viel mehr ist, als wir jemals bitten oder uns erträumen können. Bitte komm du, Geist Gottes, in diesem Bereich, da haben wir am meisten Vorurteile oder wir haben am wenigsten erlebt oder wir haben am wenigsten Ahnung davon, Und wir haben am meisten Angst, das zu tun. Aber komm du bitte in uns hinein mit deiner Kraft und zeige uns, dass wir größer sind durch dich und in dir und mit dir als alles, was geistlich in dieser Welt ist. Du hast uns mit dem Sohn Gottes zusammen eingesetzt. Wir sind Erben, wir sind Miterben Christi und das soll in unserem Leben jetzt neu wirksam werden. Wo Menschen gebunden sind, wo Menschen dich nicht sehen können, weil böse geistliche Wesen sie beeinflussen, da wollen wir Licht bringen, da wollen wir Freiheit bringen. Wir wollen die Gefangenen des Teufels befreien und in dein Reich hineinbringen. Und Geist Gottes, wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du uns eine neue Salbung gibst, unser Herz zu verändern, mit deiner Liebe zu lieben, mit deinen Augen zu sehen, mit deinem Geist wahrzunehmen. Bitte komm, Herr, und gestalte unser Herz um und gib uns ein williges Herz. Wir brauchen so viel mehr von dir. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen deine Heiligung. Wir brauchen das, dass du uns hilfst, uns hinten anzusetzen und den Nächsten höher zu achten als uns selbst. Bitte komm du und lass jeden, der im Herzen Ja sagt, lass uns unser persönliches Pfingsten erleben und dann so verändert sein für unser Leben, wie die Jünger das auch waren. Das bitten wir dich und wir laden dich ein im Namen Jesu. Amen.